Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Medientag.
Mit Rieke, herzlich willkommen und wie schön, heute bekommen wir Post. Also ganz genau betrachtet geht die an Lisa und Bulle im Kino.
Eine Karte von Dr. Proctor aus Paris.
Endlich! Was schreibt er? Geht's ihm gut? Wie ist das Wetter in Paris? Wo wohnt er? Ist er schon auf dem Eiffelturm gewesen? Ist er jeden Tag Baguette mit Käse und Schinken? Hoffentlich isst er keine Schnecken. Hat er seine Jugendliebe gefunden? Sind sie jetzt glücklich?
Vielleicht lesen wir einfach.
Super Idee.
Das finde ich allerdings auch und mir schwant ja, dass, wenn Dr. Proctor, dieser verrückte Professor mit Erfindungen wie dem bekannten Pupspulver, wenn also dieser Professor sich meldet, tja, dann wird er wohl was Neues erfunden haben. Die Postkarte aus Paris werden wir gleich lesen und euch den neuen Dr. Proctor-Film vorstellen, samt neuer Erfindung. Eine Suchmaschine ist es nicht. Das weiß ich, die gibt's ja auch schon zuhauf. Suchmaschinen fürs Internet. Und wir gucken uns die heute mal ganz genau an.
Von meiner Familie wird Google am meisten benutzt, weil wir denken, Google ist am besten. Aber es gibt halt auch noch Bing und all die anderen Suchmaschinen.
Alarm! Zentrale, bitte kommen. Spionageverdacht, Alarm.
Ups, da hat der Kakadu-Aufpassroboter jetzt aber ein ernstzunehmendes Signal gesendet. Warum stehen denn manche Suchmaschinen unter Spionageverdacht? Das klären wir heute im Medientag und zwei gute Krimis stellen wir euch auch noch vor. Also holt die Lupen raus und die Notizbücher, stellt die Ohren auf Empfang, seid hellwach. Jetzt ist Kakadu-Zeit. Schön, dass ihr da seid. Da erinnert ihr euch an Dr. Proctor. In der ersten Verfilmung der Dr. Proctor-Bücher haben doch er und der rothaarige Junge namens Bulle ein geniales Pupspulver entwickelt und dann für Chaos gesorgt in ihrem kleinen norwegischen Dorf, weil mit dem Pupspulver hatte man einen wunderbaren Düsenantrieb. Jetzt kommt der zweite Film in die Kinos und na klar, es gibt eine neue Erfindung zu bestaunen, nämlich Dr. Proctors Zeitreisebadewanne. Kakadu-Filmreporterin Anna Wollner hat schon drin gebadet. Anna, der Name verrät ja schon ein bisschen, was los ist. Man kann mit der Badewanne durch die Zeit reisen?
Naja, allerdings nur im Kino. Also nicht, dass du das jetzt heute Abend zu Hause selber ausprobierst in der Badewanne. Ich glaube, das wird relativ langweilig mit der Quietscheente und dir. Aber Bulle und Lisa, die beiden Freunde vom Erfinder Dr. Proctor, der so ein bisschen wie Daniel Düsentrieb ist, die werden eben auf diese Zeitreise-Badewanne aufmerksam gemacht mit einer Postkarte vom Doktor selbst. Denn der hat aus Paris geschrieben, aber verschlüsselt.
Hier! Siehst du? Er hat sich verschrieben. Lest UDB.
Nein, hat er nicht. Siehst du den Pfeil? Lest UDB. Und der Pfeil zeigt auf die Marke. Das bedeutet,
stopp! Der Rest, wenn ich jetzt nicht total verkehrt liege, dann steht der Rest unter der Briefmarke.
Bravo, Bulle.
Naja, der Trick, die Kinder müssen die Karte auf eine Lichtmaschine legen und dann wissen sie, was der Doktor aus der Vergangenheit geschrieben hat.
Ja, das würde ich jetzt auch schon gern wissen. Was steht denn drin in dieser Post aus der Vergangenheit?
Gar nichts, denn Dr. Proctor, der erscheint Bulle und Lisa als Hologramm, also als redende Erscheinung überm Küchentisch.
Na, ja, da staunt ihr. Ihr wurdet gerade Zeuge von Dr. Proctors neuester Erfindung, dem Postkarten-Hologrammapparat. Ja. Doch unglücklicherweise stecke ich hier fest in der Wie ihr wisst, ging ich V, um meine große Liebe zu finden. Das war ganz leicht. Ja, aber dann gab es doch Probleme. Ja, um es kurz zu machen, mir ist ganz einfach die Zeitseife ausgegangen.
Also, wenn wir schon mal eines lernen, wenn wir mit der Zeitreise-Badewanne in die Vergangenheit reisen, immer genug Zeitreise-Badewannenpulver mitnehmen, denn sonst bleiben wir, wie der Doc hier eben, hängen.
Ja, sind ja auch Zungenbrecher in diesem Film.
Das stimmt.
Lisa und Bulle, die können wahrscheinlich helfen.
Können sie, denn mit der richtigen Portion Badeschaum ist das eben ein Klacks.
Wir brauchen Schaum. Das ist das Wichtigste.
Wow.
Setzt euch auf den Rand. Jetzt hört genau zu. Denkt an den Ort. Le Grand Église Paris, 4.
Juli 1969. 4.
Juli
1969, okay.
Dann haltet ihr euch an den Händen und taucht unter. Ein paar Sekunden später seid ihr da.
Ja, hier klappt das, aber es klappt nicht immer so gut. Also ab und zu geraten Bulle und Lisa eben auch ins falsche Jahrzehnt oder sogar ins falsche Jahrhundert. Sie sind also in 1969 und machen einmal einen Ritt quer durch die französische Geschichte. Und die war nicht immer ungefährlich.
Das stimmt, sag mal, aber ist das jetzt so eine Art kleiner Geschichtsunterrichtsfilm?
Ja, und er versucht es. Es gibt wirklich die französische Revolution, es gibt Hinrichtungen am Schafott. Bulle jubelt Napoleon Pupspulver unter, beendet zum Beispiel die Schlacht von Waterloo, bevor sie überhaupt losgeht. losging und schickt da als kleiner Knirps, der er ist, einfach alle Soldaten nach Hause.
Geht immer zur Wahl und benutzt Sicherheitsgurt und Rücklicht, sobald die endlich erfunden sind. Und vor allen Dingen putzt täglich eure Zähne. Aber dass mir ja keiner von euch sagt, wie es hier wirklich war, hier in Waterloo. Sagt, wir haben tapfer gekämpft, aber leider verloren, okay?
Das Problem so ein bisschen, wenn man sich jetzt in der französischen Geschichte nicht ganz so richtig auskennt, dann wirkt das alles so ein bisschen gewollt in dem Film und vieles versteht man auch einfach nicht, weil Bulle und Lisa, die sind so ein bisschen wie so Statisten, die einmal das Geschichtsbuch Frankreich vom Mittelalter bis heute durchlaufen, ohne aber wirklich ihre Figuren entfalten zu können und ohne wirklich richtig viel Spaß haben zu können, wie sie es ja im ersten Film noch gemacht haben. Zeitreisen finde ich an sich eine coole Sache, aber bei Dr. Proctor und seiner Zeitreise-Badewanne ist der Seifenschaum bzw. der Funke bei mir nicht so richtig übergesprungen.
Ja, in der Badewanne gibt es auch keine Funken, Anna. Ich habe mal eine Frage. Letzte Woche hast du von Alice im Wunderland so richtig schön abgeraten. Jetzt hat der Badeschaum nicht gut geduftet, aber kinomüde bist du noch nicht.
Nein, das könnte mir nie passieren. Also ich kann da ja immer noch mal sagen, zum Beispiel Rico, Oscar und der Diebstahlstein, der letzte Film aus der Rico und Oscar-Reihe, der ist richtig, richtig toll, auch wenn der schon seit 3 Wochen im Kino ist.
Kakadu Medientag heißt, wir schauen genau hin und machen wirklich Kinokritik. Aber auf jeden Fall haben wir drei Dr. Proctor Bücher zu verlosen. Dr. Proctor und die Zeitbadewanne. Zeitreisebadewanne, schwieriges Wort. Das Originalbuch zum Film. Und wenn ihr jetzt schnell seid und anrufen mögt, dann könnt ihr Glück haben. Die ersten drei sind mit dabei. 0800 2254 2254. Die Nummer ist kostenlos aus dem deutschen Festnetz. 3 Bücher haben wir zu verlosen. 0800 2254 2254. Ihr hört den Kakadu im Deutschlandradio Kultur und jetzt habe ich ein Gewinnerkind in der Leitung. Hallo, sag ich zu Fritz. Hallo, Fritz.
Hallo.
Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Sag mal, wo hörst du uns gerade?
Ich bin auch gerade auf der Fahrt zu meinem besten Freund zum Geburtstag.
Ah, die Leitung ist ja nicht so ganz gut. Ich fasse zusammen, du bist beim Geburtstagsfest und da hört ihr Kakadu, ist ja großartig. Sag mal, Fritz, wie findest du das? Ist es gut, immer erst ein Buch zu lesen und dann den Film zu schauen oder umgekehrt?
Also ich habe Dr. Proctor und die Zeitbadewanne schon mal ausgeliehen als Hörspiel und als Raspar dann auch noch die Erzählung stehlen wollte.
Und jetzt?
Und dann... Selbst wenn ihn verliebt war, das fand ich dann nicht so gut.
Mensch, aber jetzt kriegst du nochmal das Buch und kannst nochmal einen ganz eigenen Weg gehen. Herzlichen Glückwunsch und gewonnen haben auch Helena und Eva, die noch in der Leitung warten. Auch euch herzlichen Glückwunsch. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Fritz. Gehst du manchmal auch schon ins Internet?
Ja, ganz oft schon.
Ganz oft schon. Und wo guckst du dann so rum?
Also bei YouTube und bei Eltenreif.
Okay, du bist schon ganz schön unterwegs, da müssen die Eltern auch immer mal noch mitgucken. YouTube hat ja eine Menge zu bieten, hä? Huh? Auf jeden Fall, Fritz, hör weiter zu, denn jetzt kannst du weiter schlau werden. Bei uns geht's jetzt ums Internet. Genauer gesagt, es geht um Suchmaschinen. Tschüss, Fritz. Und ich muss mal sagen, ich könnte zu Hause wirklich eine Suchmaschine gebrauchen, speziell für einzelne Socken. Der Linke verliert bei uns immer ganz schnell den Rechten oder umgekehrt. Es ist zum Verzweifeln. Aber klar, wenn ich am Computer in die Suchmaschine was eingebe, ja, dann ist das was anderes. Und wenn ich da schreibe, schwarze Socke, ich kann das mal machen, schwarze Socke. Größe 40. Ja, wunderbar, dann kriege ich hier lauter Kaufangebote und lande in Online-Shops. Die wollen mir Socken verkaufen, schönen Dank. Ist natürlich ein Quatsch. Vergleich, Suchmaschinen fürs Internet sind was ganz anderes als die für die Wohnung. Aber wie machen die denn das, die Suchmaschinen? Und sind die eigentlich ganz und gar unbedenklich? Hier kommt die 3. Folge unserer Kakadu-Forschungsreihe.
Rund ums Internet. Fragen und Antworten. Finden Suchmaschinen alles?
Ich kenne Google und Wikipedia. Manchmal suche ich dann noch auf Yahoo. Von meiner Familie wird Google am meisten benutzt, weil wir denken, Google ist am besten. Aber es gibt halt auch noch Bing und all die anderen Suchmaschinen.
Suchmaschinen gibt es viele. Aber die Nummer 1 ist und bleibt Google. Deshalb spricht man ja von Googeln, wenn man eine Suchmaschine benutzt. Google verarbeitet übrigens 40.000 Anfragen pro Sekunde.
Ich weiß, dass manche Leute Google nicht mögen.
Ich habe mal von meinem Vater gehört, dass wenn man da halt mal was in Google schreibt, dass sie das dann merken und sich für andere Zwecke benutzen. Und das finde ich halt ja nicht so schön.
Alarm, Zentrale, bitte kommen. Spionage, Verdacht, Alarm.
Google merkt sich tatsächlich, nach welchem Thema an einem bestimmten Rechner gesucht wurde. Warum? Wegen der Werbung. Oft erscheint dann nämlich Werbung, die genau zu diesem Thema passt. Und damit wird viel Geld verdient.
Erdlinge, bitte kommen. Die Zentrale funkt Werbung. Bitte zurück zur Suchmaschine.
Ich glaube, das ist so. Jetzt gibt halt jemand ein Hertha BSC. Dann kommt die Nachricht, wird verschlüsselt, kommt dann in die Satelliten und da gucken die auf der ganzen Welt, wo irgendwas über Hertha BSC ist. Das wird in einer Minute oder noch weniger gemacht und das finde ich halt atemberaubend. Und dann kommt es wieder zurück und dann hast du das.
Suchmaschinen durchstöbern ununterbrochen das WWW mit Hilfe von Suchrobotern und speichern die Ergebnisse auf ihren Servern, natürlich schon nach Stichworten sortiert. Das sind Milliarden von Ergebnissen. Bei einer Suche wird nun nicht mehr das gesamte Internet durchsucht, sondern nur noch die Liste mit den Stichworten. Das geht dann blitzschnell.
Manchmal gebe ich was ein und dann kommt zum Beispiel was ganz anderes aus. Ich habe mal Eisbären gesucht und dann kam halt Eisbären Berlin raus, die Eishockeymannschaft.
Die Maschinen merken sich aber dann, welches der Suchergebnisse du anklickst. Deshalb bekommst du bei der nächsten Suche dann nur noch Seiten über die Tiere angezeigt und dein Vater, der sich für Sport interessiert, die der Eishockeymannschaft.
Erdlinge, bitte kommen. Klare Ansage erbeten. Finden Suchmaschinen nun alles?
Wenn man halt was in armen Städten von Afrika suchen will und da gerade kein Reporter ist, dann kannst du halt auch nichts finden. Und das überzeugt mich dann auch, dass das Internet nicht alles finden kann.
Genau. Ohne Menschen kann auch eine Suchmaschine nichts aufstöbern. Deine Oma schreibt ihre Rezepte nicht rein, weil sie kein Internet hat. Manche Leute wollen ihr Wissen gar nicht teilen. Und anderes darf nicht angezeigt werden, weil Rechte verletzt werden. Kurz gesagt, das Wissen der Welt ist viel größer als das, was Maschinen im Internet finden.
Das war rund ums Internet Fragen und Antworten.
Mit Kaspar,
Max,
Sophia,
Elisabeth,
Tracy
und Judith.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Die Kakadu-Kinderreporter und Annette Bäßler waren das mit einem, wie ich finde, super ausgeführten Forschungsauftrag in Sachen Internet und Suchmaschinen. Einmal im Monat kommen unsere Kinderkritiker hier zu Wort und heute soll es eben um Krimis gehen. Die stehen ja auf den Bestsellerlisten immer ganz oben, also auf den Listen über die meistverkauften Bücher. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Krimis einfach so spannend sind. Also das sollten sie auf jeden Fall sein, oder? Unsere Lesecrew nimmt jetzt zwei Krimis für Kinder unter die Lupe.
Ich bin Nils, ich bin 11 Jahre alt. Ich habe das Buch City Crime gelesen, City Crime Blutspuren Berlin.
Das Buch ist der dritte Band der Kinderkrimireihe City Crime von Andreas Schlüter und spielt im politischen Zentrum von Berlin.
Die Hauptpersonen sind Finn und Johanna, die sind Geschwister. Und die wurden aus mehreren tausend Kindern in das Kinderparlament ausgelost. Dort sind sie entscheiden, ob in der Grünanlage nahe dem Reichstagsgebäude ein Spielplatz oder ein Gamehaus gebaut werden soll. Es verläuft alles fair, bis sie merken, dass manche Parlamentarier bestochen werden und schnell vom Spielplatz aufs Gamehaus umspringen.
Viele der Kinder tragen plötzlich teure Smartphones mit sich herum. Ein auffälliges Zeichen, ein Indiz, das den Geschwistern hilft, die Bestechungsversuche nachzuweisen.
Was ihn von den anderen Krimis unterscheidet, ist nicht der, dass man rübeln muss, wer der Täter ist, sondern die Kinder verdächtigen schon einen und sie müssen nur Beweise finden.
Der Krimi fragt also nicht, wer hat es getan, sondern wie kann man die Tat beweisen. Ist so ein Krimi trotzdem spannend? Nils nickt.
Weil es mit Verbrechen, Entführung und sowas zu tun hat, sehr spannend ist und sich die Hauptcharaktere sehr oft in Gefahr begeben.
Das klingt nach einer guten Punktzahl für City Crime.
Ich gebe 5 von 6 Kakadus,
sagt Nils und begründet seine Entscheidung nicht nur mit der spannenden Handlung. Ihm gefällt, dass man beim Lesen auch etwas über die Berliner Politik lernt, die im wahren Leben hoffentlich ohne Erpressung auskommt.
Ich bin die Nora und ich stelle euch das Buch Ich, Tessa und das Erbsengeheimnis vor. Das ist auch eine Detektivgeschichte und es wurde von Lena Hach geschrieben. Es geht um Paul, der will herausfinden, was mit Tessa ist. Tessa ist ein Mädchen, das ist neben ihm eingezogen und die hat halt ein paar Probleme und das bemerkt hat Paul und der will das halt rauskriegen, weil er auch später mal Detektiv sein will.
Klar, ein angehender Detektiv wittert überall Verbrechen.
Paul hat so einen Detektiv-Blog und da trägt er immer alles ein und meistens sitzt er auf dem Baum, auf dem Apfelbaum und dann beobachtet er Tessa.
Und Tessa verhält sich allerdings wirklich merkwürdig.
Sie bewegt sich halt komisch, sie hüpft mal, dann trippelt sie, dann geht sie ein paar Schritte zurück und dann geht sie wieder nach vorne und hüpft ein bisschen. Aber warum sage ich jetzt nicht, sonst verrate ich zu viel.
Ja, Krimileserinnen und Krimileser müssen schweigen können, denn sonst verderben sie den anderen ja den Spaß. Aber eine Empfehlung auszusprechen, ohne das Ende zu verraten, das ist erlaubt.
Ich fand das Buch sehr schön und es war sehr spannend an manchen Stellen. Darum musste ich auch immer weiterlesen. Zum Beispiel abends, da habe ich richtig viele Seiten gelesen, weil es so spannend war.
Und was heißt das in Kakadus?
Also so 5 plus.
Großzügige 5,5 Kakadus vergibt Nora für die Detektivgeschichte Ich, Tessa und das Erbsengeheimnis, obwohl sie zu Beginn das Buch fast wieder weggelegt hätte.
Der erste Satz ist nämlich, warum ich ausgerechnet dich beobachtet habe. Der ist halt so, als ob er mit einem sprechen würde. Darum musste ich mich erstmal gewöhnen. Das fand ich erst ein bisschen komisch, aber danach. Ja, dann ging's.
Denn mit Hilfe ihres Vaters hat Nora schnell herausgefunden, wie der Satz, warum ich ausgerechnet dich beobachtet habe, zu verstehen ist.
Mit dich meint er Tessa? Also so, als ob jetzt ich Tessa wäre.
Oha, da wird man also gleich richtig reingezogen in die Geschichte. Also, wenn ihr Spannung und Kribbeln mögt und Bücher mit Sogwirkung, dann waren das, glaube ich, 2 sehr passende Krimi-Empfehlungen. City Crime, Blutspur in Berlin und danach Ich, Tessa und das Erbsengeheimnis. Und damit vielen Dank an die Kakadu-Lese-Crew und an Regina Voss. Und nachzulesen sind alle Angaben rund um die vorgestellten Bücher natürlich bei uns im Netz kakadu.de. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Kakadu am Dienstag. Morgen am Mittwoch ist bei uns wie immer Musiktag und da gibt's was auf die Ohren. Wir haben neue Kinder-CDs im Test und machen eine musikalische Reise nach Spanien, nach Andalusien. Hier geht's jetzt erstmal weiter mit den Kollegen von der Tonart. Die sollen auch sehr gut auflegen, habe ich gehört. Ich bin Rike und sag für den Kakadu Tschüss und Bye-bye. Bis morgen um 3 Uhr.